ja, was für einen Unterschied eine Woche machen kann. Die Stimmung ist gedrückt. Aber das wird uns nicht davon abhalten, heute doch mit Freude über die Fortuna zu reden. Herzlich willkommen zur 78. Folge vom Aus dem Exil Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Und hallo nach Berlin an den Tim.
Ja, einen schönen guten Abend.
Und hallo auch an den Moritz hier neben mir auf dem Sofa. Immerhin noch mehr oder weniger sonnigen andalusischen Herbst.
Ja, guten Abend. Ich hoffe, ihr verzeiht uns, wenn es hin und wieder mal windet oder ein Hund heult.
Ja, die Szenerie ist auf jeden Fall damit schon mal einigermaßen gut beschrieben. Ich bin der Lukas übrigens. Hallo auch von mir an. Schön, dass ihr uns auch heute oder überhaupt jetzt in der nächsten Woche zuhört, trotz dieser ja ziemlich ernüchternden Woche für die Fortuna. Und diese Woche hat angefangen mit der Pokalniederlage am Mittwoch gegen Hannover 96. Ich hatte das ja, glaube ich, schon auch in den Wochen davor so ein bisschen gesagt, dass das für mich ein extrem wichtiges Spiel war, weil die Fortuna ja gerade in den letzten Jahren irgendwie immer relativ bitter im Pokal gegen unterklassige Mannschaften ausgeschieden ist, teilweise auch einfach in Situationen, wo man ja schon relativ weit war. Und ja, ich hätte mir, glaube ich, einfach auch extrem gewünscht, dass man in diesem Spiel halt, ja, dass man da halt zumindest mal die richtige Einstellung zeigt und irgendwie auch ähnlich positiv auftritt, wie das gegen Karlsruhe der Fall war. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass das für die ersten 10 Minuten auch auf jeden Fall der Fall war. Also die ersten 10 Minuten haben mich da eigentlich extrem optimistisch gestimmt. Es wurde ja auch gar nicht so viel verändert. Bocinik rotierte für Hennings rein und auch sonst gab es ja eigentlich nur noch einen Wechsel auf den Flügeln.
Ja, wir hatten es ja sogar irgendwie schon so halbwegs angekündigt, beziehungsweise war das ja ungefähr genau das, was wir uns vorgestellt hatten, was hätte passieren können. Mit Klaus dann für Peterson noch einen Flügel. Ao Tanaka hat gespielt von Anfang an. Vielleicht gab es die ersten 10 Minuten das Gefühl, dass es irgendwie ganz gut sich darstellt, aber auch das wurde relativ schnell dann doch enttäuscht und problematisch war vor allem, finde ich, dass man relativ schnell gemerkt hat, dass so eine große Unkonzentriertheit im ganzen Kader herrscht. Dass halt das von Anfang an ganz schnelle, frühe Abspielprobleme gab, also eine grausame Passquote und eine sehr unkonzentrierte Leistung. So.
Ja, ich fand auch eigentlich, dass nach den ersten 10 Minuten, als es dann halt irgendwie abriss, es einfach auch so in keiner Situation irgendwie erkennbar war, dass da mal jemand irgendwie dieses Spiel halt unbedingt wieder auf die Seite der Fortuna irgendwie ziehen wollte, sondern dass man irgendwie so ein bisschen merkte, dass es dann halt einfach so daherging. Ich glaube, am symptomatischsten für das, was du da gerade genannt hast, war ja eigentlich dann, muss man leider sagen, Ao Tanaka. Also dem hat man ja eigentlich in der ersten Halbzeit 2, 3 ganz, ganz furchtbare Pässe gespielt, die ihm halt komplett abgerutscht sind. Da war ja eigentlich sofort zu sehen, ja, dass er unbedingt wohl bei diesem Spiel eine Pause gebraucht hätte, die man ihm halt leider nicht bieten konnte, weil es einfach eben keine Alternativen für das gibt, was er dem Fortuna-Spiel gibt. Aber es war ja eigentlich dann komplett klar, dass es einfach nicht sein Tag ist und da ist er dann auch völlig zu Recht in der Kabine geblieben.
Also mir hat eigentlich bis zum Gegentor gefallen, dass Hannover auch relativ harmlos war. Und ich habe einfach gedacht, okay, gut, wer hier das 1-0 schießt, der gewinnt heute das Spiel. Tatsächlich hat Fortuna die ersten 10 Minuten, wie er schon gesagt hat, da war man irgendwie, nachdem Hannover eigentlich feldüberlegen war, aber nicht gefährlich, dann irgendwann drin im Spiel. Und da hat man dann auch direkt tatsächlich die Fans gehört. Das hat mir auch sehr gut gefallen, die mitgereisten Fortuna-Fans. Es gab nochmal dann so einen Vorstoß auch vom Oberdorf, wo ich gesagt habe, okay, cool. Dann riss irgendwie der Faden nachdem man da 5 starke Minuten hatte. Man hat aber auch ganz klar gesehen, das, was ich letzte Woche mir im Prinzip schon gedacht hat, dass die Flanken von Hannover nicht kamen, aber dummerweise haben sie es dann auch durch die Mitte probiert und da fällt dann das 1-0. Und nach dieser ersten halben Stunde habe ich halt auch echt gedacht, oh, ob sich Fortuna davon nochmal erholt. Irgendwie müsste jetzt mal eine Schippe draufgelegt werden, ein Schalter umgelegt werden, ein Gang hochgeschaltet werden, was man da halt so schön sagt.
Was ist da alles beflossen?
Das ist einfach nicht passiert. Und das war einfach sehr traurig anzusehen. Wo ich dann auch sage, insgesamt hat die Mannschaft relativ schwach gespielt. Naray hat irgendwie viel probiert, aber war auch glücklos und ohne Unterstützung. Ja, und Klaus und Bojenik haben Peterson und Hennings, so dachte ich damals noch, heute durften ja beide wieder spielen, wirklich nicht adäquat ersetzt. So.
Ja. Ja, man hat irgendwie relativ eindeutig gesehen, was wieder der Plan ist. Also auch ein bisschen defensiver, nicht besonders früh anlaufen, nicht besonders früh pressen und dann eben mit Tempo über die Flügel umschalten und schnell nach vorne kommen. So ein großes Problem für die Fortuna war aber, dass Hannover sich das anscheinend gegen Karlsruhe angeguckt hat. Und sich dann gedacht hat, dann machen wir die Flügel mal dicht und wir laufen ein bisschen früher an, weil dann Fortuna halt nicht von der Mittellinie aus ihre Angriffe starten konnte, sondern sich erstmal im fast eigenen Drittel aus dem Pressing befreien musste. Und das hat dazu ziemlich viel hilflosem nach vorne gekloppe geführt. Und zwar immer auf die Flügel, wo dann aber Hannover eben auch meistens doppelt abgesichert hat und wo einfach überhaupt nichts passiert ist. So, und das Problem daran ist ja dann gewesen, also generell fand ich, diese erste Halbzeit war wirklich seit langem die schlechteste Halbzeit, die ich gesehen habe. Vielleicht vergesse ich halt auch schon wieder Sachen, die 4 Spiele her sind. Aber das große Problem, und das kennen wir ja auch schon, dass Plan A ja ganz offensichtlich überhaupt nicht funktioniert und es dann auch nicht innerhalb der Halbzeit irgendwie versucht wird, einen Plan B umzusetzen. Und das fand ich wirklich grauenhaft. Also es war ja wirklich, die haben es halt weiterhin versucht, hohe Bälle auf die Flügel oder zumindest in die Mitte, dass dann abgetropft wird und dann auf den Flügel gespielt wird. Das klappt nicht und dann steht man da. Und vielleicht muss man da auch sagen, Ao Tanaka ist seine Rolle in dem Fall nicht, hat sie nicht ausgefüllt, so wie man sich das vielleicht gewünscht hat. Und vielleicht wäre der so ein bisschen der Joker gewesen, der auch mal im zentralen, offensiveren Mittelfeld dann mal Bälle bekommen kann und verlagern kann oder verteilen kann in die Spitze. Aber es hat ja wirklich von hinten bis vorne einfach gar nichts funktioniert.
Ja, aber vor allen Dingen, als er dann rausging, wurde es ja dann schon auch ein bisschen besser. Also Piotrowski hat das Spiel dann ja schon belebt, nicht zuletzt auch mit seinen verschiedenen Fallrückzieherversuchen.
Ja.
Aber nichtsdestotrotz ist man ja weiterhin irgendwie nicht wirklich in gefährliche Situationen zu kommen. Aber ich glaube, man kann dann letztendlich schon irgendwie auch konstatieren, dass das 3-0 halt ein bisschen zu hoch war. Ne? Also ist ja auch klar, wie das dann letztendlich irgendwie auch zustande kommt. Man war schon irgendwie bis zum Ende im Spiel, aber halt irgendwie auch nicht so mit allem. Also ich hatte auch einfach insgesamt so von allem, was die Mannschaft ausgestrahlt hat, nicht das Gefühl, dass man da einfach unbedingt halt irgendwie dieses Spiel halt gewinnen will, sondern man hat dann schon irgendwie noch so ein bisschen was versucht und am Ende war man halt irgendwie auch enttäuscht, als das Spiel vorbei war. Dann ist man jetzt halt irgendwie ausgeschieden, aber so... Ja, also es hat irgendwie in keinster Weise, glaube ich, irgendwie damit korrespondiert, was ich da halt irgendwie wieder empfunden habe, weil man einfach wieder diese Riesengelegenheit halt irgendwie weggeschmissen hat.
Aber lass uns doch nochmal in die erste Halbzeit zurückgehen. Also ich meine, das, was du beschreibst, ist ja etwas, was man sich spätestens nach dem 1-0 erhofft hätte. Gehen wir doch nochmal eben auf das 1-0. Also wie angekündigt, schafft es Hannover nicht über die Außen ordentliche Flanken reinzubringen. selbst wenn sich da meiner mal durchsetzt, ja, wird das bestätigt, was bisher die Saisonstatistiken so hergeben, dass die Flanken nicht so gut kommen. Und dann läuft es einmal durch die Mitte über Kerk und Bayer. Auch das bestätigt ja genau das, was man eigentlich hätte vorher wissen können. Kerk macht das Tor, der Einzige, der mehrfach getroffen hat in Hannoveraner Dress. Es geht durch die Mitte, so wie die Tore halt von Hannover meistens fallen. Und da würde ich sagen, ja, da ist die gesamte Abstimmung in der Viererkette nicht so gut. Zimbo rückt ein oder muss einrücken und die rechte Seite ist für Kerk komplett offen und der macht dann das Tor. Und dann muss ich ganz ehrlich gestehen, habe ich mir tatsächlich bis zur Halbzeitpause nur noch diese Riesenchance auf das 2:0 von Hannover aufgeschrieben, wo die Abseitsfalle komplett versagt. Und von Fortuna kam halt keinerlei Reaktion. So, dass irgendwie dieses 0:1 denen mal klar gemacht hätte, okay, wir haben hier doch was zu verlieren, da war nichts von zu sehen. Und das fand ich echt erstaunlich. Na, ich gehofft, in der Halbzeitpause wird irgendwie durch die Ansprache und durch diesen Wechsel vielleicht irgendwie der Schalter umgelegt, aber dann dauert es ja auch echt extrem lange, bis Fortuna mal eine Chance bekommt. Also da habe ich mir Worte wie behäbig aufgeschrieben, habe mir aufgeschrieben, dass Hannover sehr tief dann auch stand, aber genau das Fortuna einfach überhaupt nicht liegt. Fortuna musste das Spiel machen und ich habe mir dann aufgeschrieben, ja, clever von Hannover. Die haben natürlich auch gewusst, dass Fortuna mit dem Ball diese Saison wenig anfangen kann. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ja, da muss einfach ein Plan für so einen Rückstand mal her. Den habe ich nicht gesehen.
Ja, und das ist ja auch was ganz Eklatantes. Wir werden da gleich auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Ja, also diese völlige... Also ich verstehe den Ansatz mit Pressing und Gegenpressing, schnelle Gegenzüge einzuleiten und die Seiten dann zu überlagern mit zwei Außenspielern, also zwei Flügelspielern und so. Aber es darf ja nicht heißen, dass man, wenn man dann mal den Ball hat, man sich einfach nur immer wieder hintenrum die Kugel zuschiebt. Also da muss wirklich irgendwas sein. Also ich weiß es nicht. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Christian Preußer sagt, so, das ist unser Plan und Punkt. Aber irgendwie kann da ja in der Mannschaft irgendwas noch nicht so eingesickert sein, dass man da wirklich so wenig mit dem Ball anzufangen weiß.
Ja gut, aber ich meine, wenn die Mannschaften einfach Fortuna studiert haben über die Saison, mittlerweile hat man ganz gut Daten vorliegen und weiß irgendwie, das ist nicht Zufall, das haben die über 9 Spiele so gemacht, dann weiß man, die kommen über die Flanken. Hannover hat das durch gute Außenverteidiger an dem Tag zugekriegt und dann bleibt ja entweder eine Kombination durch die Mitte oder mal ein Weitschuss, aber die Distanzschüsse, die da in der zweiten Halbzeit auch kamen, die waren auch grauenhaft ungefährlich. Und dann bleibt dir halt nur noch eine Kombination durch die Mitte. Und da ist halt nichts in der Richtung passiert. Und dann am Ende, na okay, dass dann die Abwehr sich komplett auflöst, wo man nochmal die Brechstange rausgeholt hat und man das 3:0 verliert, geschenkt. Aber ja. Ich glaube,
man da vielleicht auch nochmal Zimmermann irgendwie nochmal ein bisschen kritisieren könnte, der sich auch einfach bei beiden Gegentoren wie ziemlich dämlich anstellt.
Ja.
Aber gut, ist dann halt eben so, ne? Also,
ja. Aber halt, ich meine, stellt euch vor, irgendwie das Spiel wäre in dem Moment, in dem man da die Brechstange rausholt, irgendwie noch nicht so alt gewesen. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, an diesem Tag, dass Fortuna noch ein Tor gemacht hätte. Also.
Ja. Ja, ganz genau.
Das ist halt
und irgendwie hatte man dieses Gefühl, genau wie du auch schon so ein bisschen angedeutet hast, eigentlich direkt nach dem 1:0. Ja. Ich war bis zum 1:0 eigentlich verhalten optimistisch und eigentlich habe ich nach dem 1:0 gedacht, alles klar, das war's.
Ja.
Und das spricht ja irgendwie halt irgendwie auch so ein bisschen Bände und es hat ja auch eigentlich, genau das hat eigentlich auch die Körpersprache der Fortuna halt irgendwie danach gezeigt, finde ich. So, man hat natürlich dann irgendwie schon noch gedacht, so, ja komm, wir versuchen hier noch was. Aber so richtig an sich geglaubt haben sie, glaube ich, nicht.
Nee. Ja, und es gab, also für, so, was halt auch noch eklatant war, also über rechts mit Naray hat ja wieder viel probiert, Da ist aber dieser Hult, der mir schon in verschiedenen Spielen gegen Hannover negativ aufgefallen ist, weil er einfach sehr gut ist, glaube ich.
Aber auch sehr unsympathisch.
Sehr unsympathisch, absolut. Aber der kriegt da schon, haut da schon alles weg, was da kommt. So. Und dass in so einem Moment die linke Seite dann mit Hartherz und Klaus einfach keine Option ist, ja offensichtlich auch nicht für Fortuna, also für die Mannschaft, zu sagen, okay, dann ziehen wir jetzt mal über die linke Seite ein, weil das wurde ja kaum probiert. Und da ist dann wieder, sind dann wieder Limitationen im Kader offensichtlich. So, dass du mit Florian Hartherz, der defensiv ja einen ziemlich stabilen Job macht, die ganze Saison schon, aber dass du da auch keine Außenverteidiger schwindelig spielen kannst mit dem Duo Klaus und Hartherz, ist halt auch so. Und dann bist du halt da immer auf der rechten Seite und Naray kommt ja kaum.
Ja, es fängt ja vor allem meistens irgendwie auch schon viel früher an, ne? Also wenn man Florian Hartherz im Aufbau halt freilässt und dann halt sofort presst, also wie das ja heute auch Rostock einige Male gemacht hat, so, das ist einfach immer erfolgsversprechend. So. Da kollabiert halt immer sofort der ganze Aufbau der Fortuna.
Ja. Ja, und dann. Ja, Kuba war ja ein bisschen schon Lichtblick. Also auf jeden Fall hat er ja ziemlich einen, sagen wir mal so, Aktionismus an den Tag gelegt, hat ja wirklich viel gerissen, viel probiert und so. Das ist vielleicht noch als kleine positive Notiz mitzunehmen.
Ja, aber sonst eigentlich nicht besonders viel, oder?
Nee. War das, also tatsächlich auch mit Peterson und Hennings, die dann in der 71. Gekommen sind, wo man gedacht hat, okay, vielleicht geht noch was, hat sich ja auch einfach im Spiel nichts geändert. Und ja. Tatsächlich diese Distanzschüsse, wenn die mal besser kommen würden, ich erinnere nochmal daran, dass halt der nicht gerade von Routine strotzende Ersatztorhüter von Hannover ja im Tor stand. Aber das war wirklich nicht, dass man ihn irgendwie hätte fordern können, das gesamte Spiel über. Und ja, ich hatte dann am Mittwoch die große Hoffnung, dass es einfach ein gebrauchter Tag war.
Hatte ich tatsächlich auch. Also in meinem Kopf, das hat sich auch in meinem Spieltagstipp dann niedergeschlagen. Ich habe irgendwie immer noch so dieses Vertrauen gehabt, vielleicht gewinne ich es ja auch irgendwann wieder, das ist nicht die Mannschaft vom letzten Jahr, das ist eine andere Mannschaft, Christian Preußer ist ein anderer Trainer und habe, warum auch immer, oder so aus so einer frommen Hoffnung heraus, der Mannschaft zugetraut, eine angemessene Reaktion gegen einen Aufsteiger auf dieses Hannover-Spiel zu zeigen.
Warst du dann auch so optimistisch, Tim?
Ich war gespannt, würde ich sagen. Optimistisch nicht, sondern ich habe halt gedacht, boah, jetzt heute sieht man vielleicht, wie der Trainer die Mannschaft erreicht.
Bevor
wir zu Rostock rübergehen, möchte ich nur noch mal anführen, wir senden ja jetzt hier Sonntagabend, aber die Pokalauslosung, um das Ganze noch mal Salz in die Wunde zu reiben, die ist durch. Und wenn man mal gesetzt den Fall, man wäre dieselbe Kugel gewesen, in der jetzt Hannover 96 steckte, dann hätte man in der nächsten Runde ein Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach. Okay, das sollte mal einwirken. Dass man so schnell wahrscheinlich auf anderem Wege nicht erreichen wird, das Heimspiel gegen Borussia München.
Scheint sich ja mittlerweile fast abzuzeichnen, ja.
Dann, kommen wir vielleicht zum Spiel von heute.
Ja, also ich kann auf jeden Fall sagen, ich war nicht so besonders optimistisch, einfach deswegen, weil ja für mich sich das alles immer sehr, sehr einfach erklärt. Je mehr Minuten von Appelkamp und Tanaka irgendwie zu erwarten sind, desto besser. Und nach dem Spiel desto optimistischer bin ich. Und nach dem Spiel am Mittwoch war mir eigentlich klar, Tanaka darf auf gar keinen Fall, sollte auf jeden Fall eine Pause bekommen. Also war klar, keiner von beiden spielt. Also kann das ja wieder offensiv nicht viel mehr werden als dünn, weil er einfach dadurch im Spielaufbau, in der Positionsfindung nach vorne irgendwie nicht so allzu viel zu erwarten ist, weil er einfach die Fehler in den letzten Transferperioden gemacht wurden, die ja selbst irgendwie Mannschaften wie Hannover zum Beispiel nicht gemacht haben. Also die haben alleine 3 Sebastians für diese mit diesem Profil halt in diesem Sommer geholt und Fortuna hat halt gerade mal 2 Spieler von diesem Profil im Kader.
Aber hat dich irgendwas an der Aufstellung überrascht oder ich habe es genauso eigentlich erwartet, wie er heute aufgestellt hat, Christian Preußer? Also weil Piotrowski ja wirklich viel probiert hat, nachdem er reingekommen ist, Tanaka eine schlechte Halbzeit gespielt hat, natürlich klar.
Ja, nee, also ich habe mir ja sogar aufgeschrieben, ich finde es super, dass Tanaka draußen sitzt und eigentlich hätte ich mir sogar fast gewünscht, dass man ihn gar nicht bringt, weil einfach, ne, also durch das, was ich glaube ich jetzt auch einfach sehr, sehr häufig hier beschrieben habe, so, ne, man sollte den auf gar keinen Fall verheizen, der spielt eh schon irgendwie viel zu viel, reißt der viel und so weiter und deswegen fand ich es eigentlich gut, aber das hat einfach mein Optimismus für dieses Spiel halt nicht besonders in die Höhe getrieben. Bei Piotrowski, es war ja dann eigentlich zu erwarten, dass immer mal, wenn er mal gute Ansätze zeigt, folgt er darauf immer irgendwie ein schlechtes Spiel. Und ich habe natürlich jetzt auch in keinster Weise mit dieser Nichtleistung gerechnet, die gefolgt ist. Ich dachte halt nur, es wird wahrscheinlich irgendwie ein enges Spiel werden und es wird dann, ja, aber was soll der Plan der Fortuna sein, außer Standardsituationen? Und vielleicht irgendwie mal einen Kopfball nach einer Hartherzflanke, dass man sich dann halt auf so einen starken Konterfokus irgendwie sogar, dass man sich halt irgendwie darauf einigt, damit habe ich ehrlich gesagt nicht gerechnet.
Also bevor wir jetzt aufs Spiel gegen Rostock kommen, ich meine, bei der Aufstellung erwartet man ja einen Namen eigentlich gar nicht mehr. Ganz selbstverständlich, auch nicht mehr bei Einwechslung, das ist Leonardo Kutris.
Ja, das ist krass, ne?
Ja, also ich verstehe es halt nicht. Der muss irgendwie, keine Ahnung, ein persönliches Problem haben mit Christian Preußer oder einfach grottenschlecht trainieren. So. Also nach dem Spiel von Mittwoch hätte ich gedacht, vielleicht jetzt
versucht man mal was.
Ja. So. Ich meine, ich war nicht überrascht, weil ich es tatsächlich auch nicht erwartet hätte. Aber also der kriegt ja gar keine Minuten mehr. Also irgendwas muss da extrem im Argen liegen. So.
Ja, vor allem, weil jetzt ja auch irgendwie eigentlich in beiden Spielen ja auch relativ schnell klar war, dass die Gegner den Flügelfokus der Fortuna relativ einfach ausscheiden. Und gerade wenn man dann zurückliegt, würde man ja eigentlich meinen, da könnte man dann einfach irgendwann mal Kutris bringen. Auch wenn man damit halt hinten irgendwie dann doch nochmal irgendwie mehr Räume für den Gegner öffnet, aber einfach, um halt einen Gegner irgendwie auch hinten einbinden zu können, irgendwie gerade auch heute gegen Rostock, die ja Fortuna, dazu werden wir noch kommen, dann ja auch am Ende fast noch hinten reingedrückt haben, als Fortuna hinten lag.
Statt Schlussoffensive.
Ja. Hätte man ja mal irgendwas versuchen können, um dann halt irgendwie über die Flügel doch noch was aufzubrechen, weil ja Kutris schon viel, viel mehr in der Lage ist, gerade auch mit Peterson zusammen irgendwie mal irgendwas zu kreieren. Aber ja, er scheint ja wirklich im Augenblick einfach dermaßen weit weg von der Mannschaft zu sein, dass das keine Option zu sein scheint. Ja. Was mich dann ja schon auch so ein bisschen überrascht hat, ist, dass man Oberdorf wieder rausgenommen hat, auch wenn es wahrscheinlich verständlich ist, dass man Hoffmann mit Hoffmann halt irgendwie einen so erfahrenen und etablierten und soliden Spieler halt wieder rein in die Mannschaft nimmt. Aber mir hat das ehrlich gesagt ein bisschen leid getan, weil ich es ehrlich gesagt ganz cool finde, dass da jetzt halt irgendwie mal jemand drin ist, der halt irgendwie diese Biografie und irgendwie diesen Verlauf von Oberdorf hat. Und ich glaube, dass es der Fortuna extrem gut tut, wenn mehr solche Leute halt irgendwie in der Mannschaft sind, die nicht, beim kleinsten Gegenwind irgendwie daran denken, dass sie ja irgendwie noch vor 2 Jahren in der Jugend von Liverpool gespielt haben oder bei irgendeinem anderen großen Verein, sondern die sich einfach zu 110% reinhängen, weil sie wissen, dass nur das ihre einzige Möglichkeit halt irgendwie ist,
auf Profifußball
ihre Karriere voranzutreiben. Die genau wissen, Fortuna ist halt meine einzige Chance und es ist unglaublich klasse, dass ich halt überhaupt hier in diesem Moment bin und die sich nicht irgendwie nur sagen, boah, hoffentlich wird hier meine Kaufoption nicht gezogen, damit ich hier im nächsten Jahr auch noch hänge.
Ja, also es ist tatsächlich ein Abziehbild von Mittwoch gewesen, das Spiel heute irgendwie. Hansa Rostock hat verstanden, wie man Fortuna Düsseldorf komplett ausschaltet in der Offensive, indem man nämlich einfach nur die Flügel zumacht. Und das Schöne war ja, ich bin jetzt nicht der große Anhänger dieser Statistik, aber heute muss ich sie nochmal bringen, weil dankenswerterweise, die der Sky-Reporter ja auch genannt hat. Da hatte man dann nach 33 Minuten einen Expected Goals-Wert von 0,03. Und das ist einfach großartig. Das passiert, wenn man Fortuna Düsseldorf auf den Flanken neutralisiert. Und das haben tatsächlich mittlerweile viele Mannschaften begriffen. Und ich weiß nicht, ob man in den nächsten Wochen nicht mal an einem Plan B arbeiten sollte.
Ja, auch der weitere Faktor, dass eben auch Rostock vielleicht ein bisschen entgegen der Erwartungen das Pressing früher ausgelöst hat.
Ja.
Also deutlich früher als die Fortuna. Und also da ist ja Fortuna ist ja überhaupt nicht pressingresistent. Da resultieren ja immer Ballverluste. Also die pöllen dann den Ball nach vorne im Optimalfall quasi schon. Sonst wird auch mal gerne ein Gegenspieler angespielt. Aber dass man sich so schnell aus dem Konzept bringen lassen kann, fand ich auch sehr bemerkenswert. Also meine zweite Aufzeichnung, die erste kann ich auch gleich noch sagen, aber meine zweite Aufzeichnung war einfach ein Ballbesitz verboten, Fragezeichen, weil es so krass war, dass Fortuna einfach überhaupt nicht, also so dass man, ich fand es noch krasser als beim Hannover-Spiel, dass man sich irgendwie denkt, okay, der Plan ist eben, dass wir bei schnellen, bei Ballgewinnen schnell umschalten und diese Konter beziehungsweise diese Umschaltmomente ausnutzen können, um da dann Übergewicht zu haben und so. Und das ist so ausrechenbar einfach.
Man hat ja also teilweise nicht mal versucht, geschafft, irgendwie die langen Bälle zu spielen, um dann diese Konter einzuleiten.
Nö, weil du halt den Ball rauspillen musstest, weil da halt zwei Rostocker vor dir standen.
Ja, also viel davon hat bestimmt damit zu tun, dass halt einfach so Bodka, Bocek, Kuba halt nicht das beste zentrale Mittelfeld halt irgendwie ist. Also ich finde auch vor allem, wenn die Fortuna mal den Ball hatte, war es eigentlich desaströs zu sehen, was für ein Riesenloch im Zehnerraum geklafft hat. Jedes Mal, wenn da mal der Ball war, da war ein Riesenloch. Das war unfassbar. Und keiner hat halt diesen Raum besetzt und besonders nicht in der ersten Halbzeit.
Ja,
genau. Letztendlich hat es halt irgendwie auch darin resultiert, dass, dadurch eben auch, dass man halt eben erst so spät angelaufen hat, das Pressing auch nicht besonders gut funktioniert hat, im Gegensatz zum Rostocker. Das ist, glaube ich, kann man sagen, das war die schlechteste Halbzeit der Saison. Also
du kannst ja auch nicht davon ausgehen, dass Ruven Hennings halt die vier Rostocker Aufbauspieler bedeutend stören kann. So, also ich meine, Ruven Hennings ist dann da, musste anrennen und ansonsten ist ja überhaupt kein Druck gemacht worden auf den Rostocker Spielaufbau. So, die konnten sich halt aussuchen, wo sie dann hinflanken und wo sie hinspielen. So, und das hat sich ja auch durchs ganze Spiel gezogen. Also es war ja auch nicht nur in der ersten Halbzeit so, sondern es ging halt auch so weiter.
Ja, also ich sag mal, wenn man hinten, der auch seine Unsicherheiten hatte, aber einen heute gut aufgelegten Florian Kastenmeier nicht im Tor gehabt hätte, dann wäre ja zur Pause auch einfach das Spiel gelaufen gewesen, sagen wir mal ganz ehrlich.
Ja. Weil der ist halt wirklich der wahrscheinlich, vielleicht, ihr könnt mich lügen strafen, aber eigentlich der Einzige, der mir positiv aufgefallen ist in diesem ganzen Spiel. Der hat ja wieder ein paar sehr gute Paraden ausgepackt und so.
Wollen wir irgendjemand nochmal negativ hervorheben?
Einzelperson? Ich weiß nicht. Ja. Wie ist denn das 1:0 gefallen?
Ja, das war Clara, Zimbo, beide mit Böcken. Zimbo hat auch später einige schlechte Entscheidungen getroffen. Der hat sich da nahtlos eingereiht in viele völlig verunsichert wirkende Spieler, sodass ich zeitlich auch gedacht habe, das sieht so aus, als wäre das eine Mannschaft, die seit 10 Spielen nicht gewonnen hat ungefähr.
Was ich auch hier wieder so schlimm war, also das, was Lou sagt mit dem Zehnerraum, der nicht besetzt ist. Es war auch generell also in allen Lebenslagen hatte ich das Gefühl, die verstecken sich hinter den Rostockern quasi. So, also es kann ja nicht sein, wenn vier Rostocker anlaufen oder wenn du auf dem Flügel bist und drei Rostocker laufen nah Reih an, dass man dann nicht rausspielt und irgendwo müsste es ja dann ein Übergewicht der Fortuna-Spieler geben. Weil wenn da drei auf eins gehen, dann gibt es ja noch, irgendwo muss es den Platz geben. Und dass Fortuna diese Räume überhaupt nicht begriffen hat und genommen hat. Es gab so häufig dieses klaffende Loch, wie du das genannt hast, wo man einfach denkt, okay, was soll Naray jetzt machen oder was soll jetzt passieren? Weil einfach es keine Anspielstationen gibt und man sich nicht zunutze machen kann, dass Rostock, wie jetzt Hannover auch schon, einfach die Flügel dann dicht macht, was ja dann heißt, dass die da Männer hinziehen, die da auf dem Flügel sein müssen. Das heißt ja, woanders sind die dann nicht.
Ja,
Und das war so der Wahnsinn.
ganz
So.
viel davon ist halt einfach die offensive Positionsfindung von Sobotka und vor allen Dingen von Kuba,
Ja, ist eine
die hat
Katastrophe.
einfach kein Zweitliganiveau.
Nee.
Und dass da halt ein wenig vielleicht auch sogar schon ein bisschen früher reagiert wurde, hat mich auch geärgert. Auf der anderen Seite, was sind die Alternativen, ne? Also Appelkamp kann man nicht bringen, Prip ist gesperrt und bei Tanaka haben wir schon drüber geredet. Ja, dem hätte es sogar ganz gut getan, heute wahrscheinlich irgendwie mal ganz
Gar nicht zu
auszusetzen. Letztendlich
spielen.
musste man dann ihn irgendwie trotzdem bringen. Also konnte man eigentlich gar nicht so wirklich reagieren. Was ich mir gewünscht hätte, und das hätte ich mir in der Tat auch zur Pause gewünscht, wär die Umstellung auf 4-4-2 gewesen. Die kam dann halt viel, viel später im Spiel. Aber das hätte vielleicht irgendwie noch so ein bisschen was aufbrechen können, weil wenn man halt irgendwie schon drei Leute im zentralen Mittelfeld hat und das zentrale Mittelfeld trotzdem irgendwie komplett blank ist und man das aufgegeben hat, dann kann man ja irgendwie auch gleich ja, halt irgendwie jemanden da auswechseln und einen zweiten Mann in den Strafraum stellen.
Ja, also ich sag mal über die zweite Halbzeit, da muss man vielleicht gleich mal über das 1:1 reden, aber also auch, was mir noch eine wichtige Szene scheint, ist in der 54. Minute. Da spielt Rostock so einen Flankenball, der ins Seitenaus fast zu trudeln scheint, der überhaupt nicht zu einem Mitspieler kommt. Der Ball rollt auch Richtung Seitenlinie und Hartherz joggt da wie, als hätte der gerade eine Narkosespritze bekommen, hinterher. Und so wird das Ganze doch noch heiß. Also auch wenn am Ende daraus nicht so eine richtig hundertprozentige Chance wird, kommt da Mamba dann spielend an den Ball, überholt irgendwie Hartherz wie ein Formel-1-Auto, einen Trabant. Und da habe ich mir halt echt auch gedacht, irgendwie, was ist mit Hartherz heute los? Irgendwie. Und da war dann so mein Moment, wo ich wieder gedacht habe, warum nicht mal Kutris reinschmeißen? Und der kam ja bis zum Schluss nicht, obwohl die Wechseloptionen gezogen wurden. Und ja, da würde ich gerne mal hinter die Kulissen schauen. Also ich habe keine Ahnung, woran das liegt.
Ja, trotzdem kann man ja auf jeden Fall sagen, dass die Fortuna immerhin verbessert aus der Pause gekommen
Ja,
ist.
voll.
Ja.
Nicht wirklich gut, aber immerhin doch verbessert. Und ja, gerade dann so in kurz vorm 1:1 und kurz nach dem 1:1 sah es dann ja wirklich irgendwie auch so aus, als ob die Fortuna halt irgendwie auch ja wirklich das Heft in die Hand nehmen will.
Die Raumaufteilung war insgesamt
Die
besser. Also
Raumaufteilung war
es war
insgesamt besser
so.
und genauso fällt ja dann eigentlich auch das 1:1. Da wird
Ja.
dann einmal
Aber war
der.
kurz vor dem 1:1, sorry. Also das 1:1 kam ja wohl aus dem Nichts. Also das Einzige, was war, dass die Pressinglinie ein bisschen höher gezogen wurde.
Nee, da
Und
würde ich dir widersprechen. Also die
ja.
haben eben auch ein bisschen mehr, also ich fand, es gab eben das, was in der ersten Halbzeit so schief gelaufen ist, dass es eben niemals irgendwelche Anspielstationen gab. Die Raumaufteilung war besser. Also und da hatte ich das Gefühl, das hat Christian Preußer der Fortuna vermittelt in der Halbzeit. Leute, da sind offene Räume, die Hansa Rostock lässt. Geht dahin, bietet euch an, seid anspielbar. Und ich habe das Gefühl gehabt, das hat am Anfang ein bisschen besser geklappt.
Ja, und vor allem okay. So fällt ja dann eben auch das 1:1, ne? Indem halt eben wie Sobotka ja wirklich auch in einen Raum geht, der vorher überhaupt nicht besetzt war und den vor allen Dingen auch er sonst eigentlich nie besetzt, ja. Nämlich wirklich genau ja. Im Zehnerraum, kurz vorm Strafraum. Und ja, da hat er dann halt eben genau eben auch super viel Platz, den er da eigentlich nicht haben dürfte. Und ja, kann dann auf Narai durchstecken, der das dann halt irgendwie auch richtig klasse macht.
Ja, ich hab's mir auch
mal wieder Karl Narai.
Naja, aber ich habe mir auch doppelt und dreifach unterstrichen, dass es eine Kombination durch die Mitte war. Ich habe jetzt die Statistik nicht vorliegen, aber.
Weißt du, von wem der Pass auf Cello kam?
Nee, leider nicht.
Der Pass vor dem Pass, das habe ich leider nämlich auch nicht mehr. Naja.
Was mich danach halt unfassbar geärgert hat, ist, also so die 1, 2, 3, 4 Minuten danach ging es noch, aber danach hat Fortuna sich wieder komplett zurückgezogen, hat sich hinten reindrängen lassen. Oh ja, das darf nicht wahr sein. So, das ist jetzt wirklich schon so häufig diese Saison passiert, dass wenn man mal schlecht spielt und dann halt irgendwie trotzdem zum Ausgleich kommt, dass man dann diesen Schwung halt irgendwie nicht mitnimmt. So, und danach wieder in die alten Muster verfällt und ja, danach hat man ja dann eigentlich fast bis zum Ende ja, noch versucht, irgendwie die Leistung aus der ersten Hälfte zu unterbieten.
Ja, genau, es hat. Aber vier Minuten ist sogar schon groß im Weg. Also es kam da schon der Freistoß irgendwie 3 Minuten nach dem 1:1, wo ja. Mamba wieder Hartherz davonläuft und zum Abschluss kommt und dann ja direkt 5 Minuten später fällt das 2:1, was halt noch nicht das 2:1 sein sollte, weil immerhin abseits war. Und aber es ist schon richtig. Also diese Beobachtung oder dieses Unverständnis darüber, das teile ich total. Ja.
Und dann hat irgendwie Rostock sich auch so ein bisschen darauf beschränkt, Freistöße zu ziehen, die Fortuna natürlich auch den dankend angeboten hat die ganze Zeit, also bis hin zum Strafstoß natürlich
die
auch.
Wie viele Freistöße hatten die ja. Bitte irgendwie in gefährlicher Position, richtig. Also das ist ja unfassbar richtig. Gewesen.
So, auch das wieder schwach und dann waren die ja auch immer, ich meine, es gab 2 so Abseitssituationen noch, ne? Die dann auch irgendwie sehr knapp abseits waren. Da kann man natürlich sagen, hat die Abseitsfalle perfekt funktioniert. war aber jedes Mal, fand ich, hat es trotzdem noch so einen sehr wackeligen Anschein. Und gut, dann kommt es zu unnötigem Foul-Elfmeter, Handelfmeter Nummer 24 in den letzten 2 Jahren.
Bevor wir zum Handelfmeter kommen, okay. Interessant. In der 67. Minute kommt dann Felix Klaus aufs Feld und die meisten seiner ersten Ballkontakte hat er im eigenen Strafraum, um zu klären. Also ich meine, das ist ja auch krass. Also da war es tatsächlich so, dass ich gedacht habe, hä, was passiert denn da? Rochiert da jetzt Klaus mit Hartherz oder ist Hartherz so von der Rolle, dass Klaus hinten aushelfen muss? Aber er köpft da einmal aus dem Strafraum raus, beim zweiten Mal köpft er genau auf Umladic, der dann eine Riesenchance hat. Also da auf der Seite passt er heute gar nichts und ja, ich bin gespannt, was da nächste Woche passiert auf der Seite. Genau, dann kommt es zu diesem 2:1. Ich glaube, ist unstrittig, dass das ein Handelfmeter ist, oder?
Ja, irgendwie auch bitter, weil man hat ja, ja so ein bisschen das Gefühl zu dem Zeitpunkt, Rostock war schon irgendwie auch ein bisschen müde. Also die konnten ja. Auf jeden Fall nicht mehr das ganz krasse Tempo aus der ersten Halbzeit gehen, wo die Fortuna ja einfach komplett gejagt haben. Wir haben es dann halt irgendwie mit spielerischen Mitteln ja trotzdem irgendwie geschafft, die Fortuna ja, in der eigenen Hälfte halt irgendwie einzuschnüren. Und aber halt gar nicht mehr so durch dieses ganz krasse Pressing. Ja. Und ja, wenn sie dann irgendwie mal Chancen hatten, ja, haben sie das dann irgendwie trotzdem irgendwie nicht so richtig geschafft. Also musste dann die Fortuna doch nochmal kräftig selbst nachhelfen mit diesem ja, super trotteligen Handspiel von Marcel Sobotka. Und ja, ich glaube, spätestens als dieses Tor gefallen ist, hatte ich dann irgendwie auch das gleiche Gefühl wie beim 1:0 gegen Hannover, dass ich dann irgendwie auch dachte, jo, alles klar, dann war es dann jetzt irgendwie auch. Und Ja, ich glaube, während wir hier dann das Spiel geguckt haben, haben wir dann irgendwie auch für die restlichen 20 Minuten kein Wort mehr gesprochen. War so mein Gefühl.
Ja. Das 2-1 dann per Elfmeter durch den gerade eingewechselten Bentley Baxter Barn. Ja.
Fantastischer Name, muss man einfach mal sagen. Der könnte alleine ein T-Shirt von uns füllen.
Ja, nur leider auf der falschen Seite.
Ja, kurz danach dann die Umstellung auf 4-4-2 mit dem Doppelwechsel Tanaka und Bojenik für Sobotka und Kuba. Und das schien dann auch kurz ganz gut zu funktionieren. Also es gab auf jeden Fall auch dann so diese paar Momente, wo man wieder sah, okay, Tanaka nimmt das Heft in die Hand, ist irgendwie immer anspielbereit, dribbelt leicht an einem vorbei, kann danach den Ball auf den Flügel verteilen, bekommt ihn sofort wieder zurück, verteilt ihn weiter. War ich kurz echt ganz angetan, aber eigentlich verpuffte das nach 2 Minuten sofort wieder. Tanaka wurde dann irgendwie in 2-3-2-Kämpfen von Rostockern irgendwie mal beim Kopfballduell und mal am Boden halt irgendwie etwas aus dem Weg geräumt und danach ist ihm dann irgendwie auch überhaupt nichts mehr gelungen und es ging dann so dahin mit dem Spiel.
Ja. Und leider der einzige vielleicht ansatzweise noch Hoffnungsschimmer ist ja dann tatsächlich immer, dass Naray noch was reicht, aber da war auch sein Gegenspieler Rizzuto am heutigen Tag einfach zu stark. Muss ich sagen, der hat mir auch gut gefallen, der hat ein gutes Spiel gemacht.
Ja, was ich dann auch echt bemerkenswert fand, dass man es wirklich dann auch in den letzten 10 Minuten in keinster Weise irgendwie noch geschafft hat, noch eine Schlussoffensive dagegen den Aufsteiger anzukurbeln. Rostock hat Fortuna weiterhin eigentlich nach Belieben kontrolliert, war sogar meistens einfach in der Düsseldorfer Hälfte anzufinden. Fortuna hat es wirklich kaum geschafft, mal über die Mittellinie zu kommen. Dann gab es ja irgendwie dann auch nochmal den Wechsel mit Oberdorf und Lobinger, wenn man wahrscheinlich versuchen wollte, ja, dann irgendwie auf hohe Bälle zu gehen. Selbst das hat man ja wirklich dann nur sehr, sehr unzureichend geschafft. Also also das hat wirklich einfach von hinten bis vorne nichts funktioniert in diesem Spiel. Und nachdem das jetzt das zweite Spiel innerhalb von so kurzer Zeit ist, das einen mit dieser großen Ernüchterung zurücklässt, bin ich mal sehr, sehr gespannt, wie es jetzt weitergeht, weil ja, ich glaube, wir werden jetzt hier auch nicht anfangen, den Trainer halt irgendwie anzuzählen. Aber man muss halt schon sagen, dass man jetzt eigentlich an einem Punkt ist, der eigentlich noch viel besorgniserregender ist als all die negativen Punkte, die man am Anfang der Saison hatte, wo man aber irgendwie noch darauf verwiesen hat und irgendwie auch darauf gehofft hat, dass das halt irgendwie alles wichtig ist, dass man da halt irgendwie durch eine Entwicklung geht. Und eigentlich ist man ja gerade, also ich könnte jetzt im Augenblick überhaupt nicht sagen, an welchem Punkt der Entwicklung man irgendwie angekommen ist.
Ja, es ist schwierig. Also, ja.
Ja, besorgniserregend ist ja auch, dass man an diesem Punkt ist und es steht noch ein Spiel an und es ist nicht gerade Länderspielpause. Die kommt ja dann erst eine Woche später.
Was ich aber auch noch mal ganz kurz noch dazu sagen wollte, das wurde vorhin schon ganz kurz angeteasert, Robert Bojenik stand auf dem Platz. und da kann man bei Klaus sagen, gut, der musste hinten den Ball rauskicken, der war aber wenigstens mal im Bild, weil er den Ball rausgekickt hat. Bei Bojenik fehlte ja jegliche Bindung zum Spiel, wie man das auch als schöne Floskel immer
Wobei man das fairerweise sagen muss, das war bei Hennings eigentlich auch so, ne? Also so richtig wahrgenommen habe ich den in dem Spiel auch sehr, sehr wenig. Ja, also ich
er
glaube,
hat schon viele Kilometer
war
gemacht.
Schon sehr undankbar, heute Fortuna-Stürmer zu sein.
Ja, das stimmt schon. Bojenik ist auf 6 Ballberührungen gekommen.
Ja, aber also es war wirklich undankbar, weil halt die Flanken verhindert wurden und man durch die Mitte halt nur sehr wenig Gefahr ausgestrahlt hat. Also auch Rufen Hennings musste sehr weit, sag ich mal, von seiner eigentlich angedachten Position zurückarbeiten, um sich Ballbesitz zu holen und Ballkontakte zu holen. Das hat Bojenik halt nicht gemacht. Und Ja, sollte er wahrscheinlich auch nicht machen, nee, aber es kam keine Anspiele. So, ja, stimmt schon, er hatte keine Bindung zum Spiel, ob man ihm das jetzt anlasten muss oder den Hinterleuten das einmal dahingestellt. So.
Ja. Die haben es ja auch nicht mal geschafft, in den letzten 10 Minuten mal eine Halbfeldflanke da irgendwie reinzumachen. Ja. Also es gab am Ende noch diesen Kopfball von Clara, ganz am Ende.
Ja, genau.
Also das eine war Halbfeldflanke ist noch irgendwie angekommen, okay. Ja.
Aber also irgendwie so etwas wie Aufbäumen oder sowas, das hat ja irgendwie man nicht gespürt. Ja. Auch irgendwie, dass mal, keine Ahnung, irgendwo dazwischen gerasselt wurde mit einem Foul oder so, damit die mal ein bisschen wach werden, irgendwie, keine Ahnung, war alles nicht sichtbar.
Ja, was halt so ein bisschen das Bittere ist, um das nochmal vorhin aufzugreifen, mit dass man keine Entwicklung oder keinen Plan sieht und so. Man kann jetzt halt leider nicht einfach sagen, das ist eine junge Mannschaft, die neu zusammengestellt ist, sondern das ist das, was einen so ein bisschen, also es ist ein junger Trainer auf jeden Fall, aber es ist halt keine junge Mannschaft, die es so noch nie gegeben hat, sondern klar, es sind ein paar Leute dazugekommen, ein paar gegangen, ja, aber es ist nicht so ein krasser Neustart von der Mannschaft her, wo man sagen muss, okay, die brauchen wirklich noch Zeit. Ich habe trotzdem noch die Hoffnung, dass Christian Preußer es schafft, aus seinen Fehlern zu lernen und dass vielleicht dann in der Rückrunde das Ganze nochmal ein bisschen anders aussieht. Emma Ioa heute mit Doppelpack übrigens.
In der zweiten. Aber ja, wäre natürlich eine ganz nette Option, wenn er zurückkommt. Natürlich würde es unglaublich helfen, wenn Shinta Appelkamp mal wieder zu seiner Form findet und überhaupt mal wieder irgendwie einsatzbereit ist. Der sollte ja gegen Hannover mal zumindest wieder eine Form, eine Option für die Bank sein. Und
naja, Tanaka halt ein bisschen mehr angekommen ist und so, der vielleicht noch Zeit braucht.
Ja, dem siehst du einfach deutlich, dass es da auch einfach noch physisch nicht reicht und dass ja gerade dann dieser Drei-Tage-Rhythmus halt einfach noch gar nicht irgendwie für ihn eine Option sein sollte. Ja. Und ich würde mir, und das ist ja dann schon mal vielleicht so ein leichter Blick auf Hannover, ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass man aber jetzt irgendwie, da ja in dieser Saison im DFB-Pokal nichts mehr geht, nach oben nichts mehr geht, ja, man jetzt einfach schon mal ein bisschen mehr schaut, wer halt denn die Leute sind, mit denen man in die nächsten Jahre gehen will. Und dann wünsche ich mir vor allen Dingen, dass man einen Tim Oberdorf spielen lässt.
Also Lou, sei mal nicht zu voreilig. Also es sind 4 Punkte bis zu Platz 16 und da müssen immer die Spieler spielen, die noch die meisten Punkte gegen den Abstieg holen.
Das sind ja vielleicht dieselben. Also
ja,
der gegenteilige also, Beweis müsste auf jeden Fall erstmal erbracht werden, weil...
Dafür ist die Saison noch zu jung, dass man jetzt die große Vorbereitung für die Saison 2022-2023 ausruft.
Ja, denke ich auch. Und wer weiß, vielleicht wird man ja noch Fünfter.
Ich möchte euch eine Frage stellen. Was schätzt ihr, was habt ihr noch im Kopf? Wie viele Punkte hatte man nach 12 Spieltagen in der letzten Saison?
3 weniger. 3 weniger bis 6 weniger.
Nee, 6 weniger bestimmt nicht.
Nee, aber, fing ich da nach 10 Spieltagen die Siegesserie
aber an. Aber so eine Handvoll Punkte weniger, ja.
Naja, wir sind ja jetzt schon bei Spieltag 12 und man hat 5 Punkte mehr. Man hatte ein schlechteres Torverhältnis, aber 5 Punkte mehr und
man
war
hat,
gerade.
Achso. Man hat jetzt weniger.
Jetzt hat man 5 weniger, ja.
Ja, das meinte ich. Also ich meinte nicht genau. Letzte Saison weniger.
Ja.
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 Jo. Jo, Leute. Noch schönen Gruß übrigens an den Jan auch, der heute nicht dabei sein kann. Das haben wir eingangs vergessen zu erwähnen. Gegnerbetrachtung hatte Tim letzte Woche eine sehr schöne gemacht.
Genau, da würde ich auch sagen, also es kommt jetzt nicht noch extra eine Gegnerbetrachtung Hannover. Wen das interessiert, der kann gerne nochmal in die Folge von letzter Woche reinhören, da gibt es eine. Und außerdem haben ja wahrscheinlich auch viele von denen, die zuhören, Hannover noch vor Wochenfrist 90 Minuten ganz gut betrachten können. Sollte also einigermaßen bekannt sein.
Da kann ich nur nicht empfehlen, als Vorbereitung auf das Spiel am Samstag das Spiel von Mittwoch nochmal zu schauen. Das kann ich nicht empfehlen. Das ist, momentan muss man sich eher die alten Spiele auf YouTube reinziehen, wo Fortuna im Hurra-Stil mal gewonnen hat vor Jahren.
Gegen Hannover. Mit Olli Fink.
Nicht in Hannover, aber man kann sich ja ein paar alte Spiele mit Dodi Luke Bacchio und Co. angucken, um durch diesen November zu kommen.
Gut, wir hören uns auf jeden Fall dann nächste Woche nach dem Hannover-Spiel wieder. Da werden wahrscheinlich einige von uns auch im Stadion sein. Also da gibt es mal eine andere Note und vielleicht etwas noch weniger genaue Betrachtungen, was denn in welche Räume verschoben wurde und so weiter. Aber lasst euch überraschen. Bis dahin, macht's gut.
Ciao. Tschüss.